Hallo auch von mir. Ich bin der Ferry, für die, die mich nicht kennen. Und genau. Wir haben momentan eine Reihe angefangen zum Thema Gehorsam. Und ich habe heute ein Predigtthema mitgebracht, was man nutzen kann, um schon mal so ein bisschen gehorsam zu sein, weil es da um eine Anweisung von Jesus geht. In den letzten Monaten war ich auf dem Edu-Camp gewesen. Da findet momentan ein Gemeindegründungsseminar statt. Und ich möchte diese Chance auch nutzen, um dafür Werbung zu machen. Unsere Gemeinde besteht ja nun mal schon, aber da lernt man auch Dinge, die man gut gebrauchen kann, wenn man halt Gemeinde baut. Also es geht da so um Grundlagensachen, was ist wichtig, was ist gut, worauf kommt es an, was sind so die Kerndinge, was sollte Gemeinde haben. Und man kann da auch noch einsteigen. Das ist immer an den Edu-Camp-Wochenenden, geht über 2 Jahre. Und wer da Interesse hat, vielleicht zu sagen, ja, da würde ich gerne einfach mehr drüber lernen auch, der kann mich auch gerne mal ansprechen wegen Informationen und wie man da hinkommt und so. Auf jeden Fall habe ich da etwas mitgebracht, neue Gedanken, und ich finde, die passen da auch sehr gut rein. Auch in diese Reihe, meine ich. Heute ist das Thema der Missionsbefehl. Und das ist ein Kerntext der Bibel. Und das ist die letzte Anweisung, die Jesus gibt, bevor er seine Jünger verlässt und dann auffährt und sich zur Rechten Gottes setzt. Und wenn man so einen Befehl hört, also die meisten Menschen, wenn sie Befehl hören, die mögen dieses Wort nicht so sehr, das ist ziemlich unpopulär. Selbst bei der Bundeswehr ist das Wort Befehl unpopulär, da nennt man das eine Anweisung oder eine Anordnung, aber das Wort Befehl gibt es da nicht. Und es klingt immer so nach Gehorsam und ich muss und Zwang und dann denkt man sich so, ah ja gut, Missionsbefehl, dafür gibt es ja diese Evangelisten, ne? Also im fünffältigen Dienst, die Evangelisten, die gehen raus, die sind dafür da und die machen das auch richtig schön extrem und dann ist das gut und die anderen können sich dann halt um die anderen 4 Dinge im fünffältigen Dienst kümmern. Die meisten Leute, also einige machen das wirklich, also sind evangelistisch drauf, machen das extrem, und viele andere, bei denen macht das Thema Missionsbefehl eigentlich nur schlechtes Gewissen. Also immer dieses, eigentlich könnte ich doch da mehr tun, eigentlich könnte ich doch mehr Zeugnis geben, eigentlich könnte ich doch mehr von Jesus erzählen, irgendwie so zumindest ganz tief hinten drin. Und ich glaube, dass der Missionsbefehl, den Jesus ausspricht, da falsch verstanden wird. Er bekommt so einen Geschmack, der einfach nicht da reingehört. Denn eigentlich ist der Missionsbefehl etwas Kraftvolles, etwas Wunderbares und extrem wichtig. Zu Beginn würde ich gern mit euch den Text dazu lesen. Es gibt genau genommen 3 Texte, die zum Missionsbefehl gehören in der Bibel. 3 Leute, aber Matthäus und Markus, die schreiben da besonders ausgiebig drüber. Matthäus hat den Fokus darauf, was wir tun sollen, und Markus den Fokus, was der Herr tut in dem Zusammenhang. Und ich werde mal beide Texte vorlesen, weil sie doch auch wirklich unterschiedliche Gesichtspunkte nennen. Erstmal aus Matthäus 28 ab Vers 18. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Markus hält den gleichen Befehl so fest. Markus 16 ab Vers 15. Und Jesus sprach zu ihnen: Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese: In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird's ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird's besser mit ihnen werden. Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten an allen Orten. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Ich würde heute mit euch gerne mal die Kernaspekte dieser Anweisung Gottes, dieses Befehl Gottes, mal mit eigenen Worten versuchen aufzudröseln und vielleicht inspiriert euch das. Aber Inspiration brauchen wir eigentlich von Jesus, deshalb lasst uns erstmal beten nochmal. Jesus, ich lade dich ein, dass du mit deinem Heiligen Geist jetzt kommst und dass du jeder einzelnen Person deine Worte so ins Herz schreibst, wie sie oder er es braucht. Übersetz das, was ich sage, und lass nur das übrig, was dein Wort ist. Mach unsere Herzen weit auf und unseren Blick ganz klar auf dich fokussiert, dass wir wirklich deinen Willen erkennen können. Amen. Drei Hauptaspekte sehe ich in diesem Missionsbefehl. Das erste ist Gottes Ziel. Das zweite ist die Anweisung an uns, unser Auftrag. Und das dritte ist die Verheißung, die da auch mit genannt wird. Die Verheißung, die Versprechungen. Als erstes stelle ich mir die Frage, und ich stelle die extra mal so ein bisschen überspitzt, das ist man ja von mir gewöhnt, warum machen wir das hier eigentlich alles? Warum feiern wir Gottesdienste? Warum machen wir Jesus Freaks? Warum gibt es einen Freakstock? Warum bauen wir Gemeinde? Warum haben wir Hauskreise? Warum machen wir das alles? Irgendwelche Ideen? Also, einfach mal in den Raum rein, so ein, zwei Sachen. Bitte? Weil wir das brauchen. Wir machen das für Gott. Gemeinschaft, bitte? Wir tragen ihn in die Welt. Sonntagslangeweile. Ein ehrlicher Christ. Halleluja. Ja, also mir kamen auch sofort so Sachen so, damit wir stark werden im Glauben, damit wir durchhalten, damit wir auch andere dann dienen können, kräftiger. Und natürlich alles zur Ehre Gottes, damit wir Gott die Ehre geben können. Damit wir bei ihm sind, Zeit mit ihm verbringen. Aber ganz ehrlich, die meisten dieser Dinge, die wären doch eigentlich am einfachsten zu machen, wenn wir schon bei ihm wären. Und viele von den Dingen wären gar nicht mehr nötig, wenn wir bei ihm wären. In Herrlichkeit, in Ewigkeit. Wenn er uns schon hinfortgeholt hätte und wenn wir in seiner Ewigkeit jetzt schon wären. Also warum sind wir denn dann noch nicht entrückt? Warum sind wir noch hier? Warum müssen wir noch hier sein? Und das Ding, was mir am meisten da so ins Gesicht schlägt, ist, damit Menschen Jesus kennenlernen können. Damit das Evangelium gepredigt wird allen Menschen. Predigt das Evangelium aller Kreatur, allen Menschen. Denn wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer man nicht glaubt, der wird verdammt werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist so das Ding. Das können wir nicht machen, wenn wir nicht mehr hier auf dieser Erde sind. Und das ist echt wichtig. Und der Kern, die Basis da drin ist, dass Gott wirklich jeden Menschen liebt. Er liebt jeden Menschen ganz intensiv, ganz doll, ganz extrem. Er sehnt sich nach jedem Menschen. Und sein absoluter Wille ist, dass eigentlich jeder Mensch gerettet wird. Und da gibt es nur eine Option zu. Nur Jesus rettet. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Es gibt keine Option zu Jesus. Es gibt keine Option zu der frohen Botschaft. Es geht nur dieser eine Weg. Nur Jesus rettet. Und wenn man das mal auf der Zunge zergehen lässt, dann bedeutet das, dass alle Menschen um dich rum, die Jesus nicht angenommen haben, auf dem Weg zur Arbeit, im Stau, irgendwie in deinem Büro, in deinem Umfeld, in der Fußgängerzone, egal wo du bist, alle Menschen um dich rum, die Jesus nicht ihr Leben anvertrauen, und das sind wir mal ehrlich, das sind die meisten so, die sind verdammt, bis in Ewigkeit. Die werden, sagt die Bibel, wenn sie sich nicht für ihn entscheiden, ihre Ewigkeit fern von Gott verbringen. Und da wird Heulen und Zähneklappern sein. Das ist, wahrscheinlich der Ausdruck für nicht gut. Und Jesus sieht, lass das mal wirken, so Jesus sieht diese Menge, als er predigte, irgendwie steigt aus dem Boot und sieht die Menge und er sagt, die sind so wie Schafe ohne Hirten. Und ihm jammert, er hat Mitleid vor diesen schwachen Geschöpfen, die einfach die ihn nicht kennen, die keine Führung haben, die keine Kraftquelle haben. Und ihm jammert es, ihm drehen sich die Eingeweide um. Er hat Mitleid, es tut ihm wirklich körperlich weh. So ist jeder Mensch ohne Jesus. Und deshalb ist, glaube ich, der Missionsbefehl eine der wichtigsten Anweisungen, die er uns gibt. Das ist eine der Hauptaufgaben. Reinhard Bonke würde sagen, wir sind dazu da, um die Hölle zu plündern. Ich finde den Ausdruck so schön. Damit der Himmel voll und die Hölle leer ist. Darum geht's bei der ganzen Geschichte. Und ganz viele der anderen Dinge, die uns so wichtig sind, der anderen Dinge, die wir tun als Dienst, sind Strategien und Mittel zum Zweck, um das zu erreichen. Alle Menschen sollen gerettet werden. Und dabei ist natürlich kein Zwang. Das ist vielleicht für die Umsetzung dieses Ziels das Schwierige dabei. Es herrscht ja kein Zwang. Jeder hat die freie Entscheidung. Gott kann nicht einfach sagen, du bist jetzt für mich. Du liebst mich jetzt. Zack. Er will den freien Willen. Wir alle können uns selbst entscheiden. Das heißt, wenn wir den Leuten das Evangelium erzählen, dann bevollmächtigen wir sie nur, ihre eigene Entscheidung zu treffen. Für oder gegen Gott. Die frohe Botschaft, die teilen wir ihnen mit, damit sie wissen, worum es geht, was für Optionen sie haben. Und erst wenn du deine Optionen kennst, kannst du dich frei entscheiden. Und deshalb glaube ich auch, dass die Hölle ein frei gewähltes Gefängnis ist. Es gibt Menschen, die sagen, ich will nicht bei Gott sein. Das ist, obwohl die Arme Gottes weit offen sind, obwohl Christus am Kreuz für jeden Menschen alles getan hat, aber es ist ein selbstgewähltes Gefängnis, eine eigene Wahl. Aber damit die Leute diese Wahl haben, müssen wir die frohe Botschaft erzählen. Das Ziel Gottes, nochmal mit meinen Worten. Jeder Mensch soll die frohe Botschaft hören. Denn wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet, anstatt verdammt zu sein. Alle Menschen, die an Jesus glauben, sollen auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft werden. Und aus diesem Ziel resultiert unser aller Auftrag. Und ich sage extra unser aller Auftrag, weil es ist nicht nur für eine kleine Gruppe von Evangelisten, sondern das sagt er den ganzen Jüngern. Und stellvertretend sagt er das uns. Also ihnen stellvertretend für uns. Als Jesus so das letzte Mal bei ihnen ist, nach seinem Tod, nach seiner Auferstehung, ist er ja oftmals erschienen, mehrmals. Aber dann war da ein letzter Moment, wo er noch einmal mit ihnen beisammen ist. Mit seinen Freunden, mit den Leuten, mit denen er die letzten Jahre gegangen ist, denen er Mut zugeschrieben, spricht ihnen nochmal Mut zu, er weist sie nochmal an und dann weiß er, es geht jetzt gleich hoch zum Vater irgendwie und die letzte Anweisung, das letzte Wort, das ist so das, was, das ist nicht so zwischen Tür und Angel gesagt, so, sondern das ist wirklich das, was ihm ganz auf dem Herzen liegt. Das letzte, was er ihm mitgibt, ist der Missionsbefehl, weil er ihm so wichtig ist. Geht zu jedem Menschen auf der Welt und erzählt ihnen die frohe Botschaft von mir, von Jesus. Fordert sie auf, es euch gleich zu tun und meine Jünger zu werden. Und wenn sie mir ihr Leben geben, dann tauft sie und unterweist sie in der Nachfolge. Nehmt sie mit da rein in die Nachfolge. Dieses zu Jüngern machen, da habe ich auch oft so negative Assoziationen. Das klingt wie so ein Einberufungsbescheid bei der Bundeswehr. Manche mögen das noch kennen. So, du kriegst diesen Brief und denkst, oh, jetzt ist er da. So, oder man denkt so an die alten Eroberer, so die Kolonien, die mit dem Schiff hin und das Schwert bringen. Die bringen das Schwert, aber nicht das Schwert des Geistes, sondern die bringen Jesus mit dem Schwert und gehen dann wieder mit Gold nach Hause und lassen dann irgendwie viel Verletzung übrig. Kreuzzüge oder sowas, mache zu Jüngern. So in diese Richtung klingt das irgendwie manchmal. Und auch heute, finde ich, fühlt sich zu Jüngern machen total uncool an. Also das ist so, noch vor ein paar Jahrzehnten hätte man gesagt, so boah, diese Leute, die immer Kumbaya in der Fußgängerzone singen und Traktate verteilen, die Leute nötigen und bedrängen. Ach, denk doch mal über Jesus nach und so. Das klingt uncool. Und die frohe Botschaft erzählen, dann denkt man sich, ja, aber wie mache ich das? Irgendwie, boah, das ist doch, ich habe Angst, mich zu blamieren. Es gibt so Leute, die sind da total schmerzfrei. Ich habe mal jemanden auf dem Freakstock kennengelernt, die ist so eine Evangelistin. Ey, die sagt, ich gehe so lange spazieren im Wald, bis ich mindestens 5 Leuten von Jesus erzählt habe. Und das macht die penetrant. Wenn du da als... ja, die ist wirklich so, kennen Sie schon Jesus? Nein, dann ist jetzt Zeit dafür. So, die hat mal auf dem Weg zum Freakstock einen Anhalter mitgenommen. Und der wollte ja mitfahren. Und dem hat die dann wirklich das Evangelium verkündet. Im Jahr darauf ist der zum Freakstock gekommen. Und hat sein Leben Jesus gegeben gehabt. So, das ist so die harte Tour. Aber eigentlich, das klingt zwar lustig, aber wenn man sagt, mach du das doch, dann, dann vielleicht doch nicht. So, das geht ja schon dahin. Und ich spreche da auch von mir, weil ich bin auch kein Evangelist. Dieses, ja, mal jemanden wenigstens in den Gottesdienst einladen. Das ist der erste Gedanke, boah, wer predigt denn? Wer macht den Lobpreis? Hoffentlich der Sohn so predigt. Hoffentlich kommen die darauf klar. Kennt ihr diese Gedanken so? Hoffentlich ist das nicht peinlich. Hinterher finden die das noch doof und denken, ich bin ein Spinner. Also, und dann im Alltag ist noch schlimmer, ne? In Deutschland müssen ja alle tolerant sein. Du darfst alles glauben, aber du darfst niemanden zwingen, das zu glauben, was du glaubst. Jeder darf so glücklich sein, wie er mag. Und wenn du mit der absoluten Wahrheit um die Ecke kommst, das ist nicht fancy. Nein, die absolute Wahrheit ist so, ja, dann bist du als christlicher Terrorist und Fundamentalist verschrien. Wenn du sagst, es gibt nur eine Wahrheit, dann denken die Leute, du hättest einen Bombengürtel um. Ja, ich wurde schon mal einen christlichen Terroristen und Fundamentalisten genannt. Einfach, weil ich gesagt habe, also nur durch Jesus. Ne? Kennt ihr das auch? Also mir fällt das im Alltag total schwer. Wirklich. Und ich erzähle eigentlich nur von mir hier. Es gibt Leute, die haben mich mal eingeladen als die evangelistische Geheimwaffe. Ich habe gesagt, wenn du noch mal jeweils sowas in der Öffentlichkeit über mich sagst, werde ich nie wieder mit dir reden. Weil das stimmt einfach nicht. Ich kann gut vor Leuten reden, also kann ich halt auch gut über die frohe Botschaft reden. Aber so, ich mache meistens in den Zweiergesprächen das wieder kaputt, was ich auf der Bühne irgendwie aufgebaut habe. Und ich bin da nicht gut drin. Also wenn ihr mich einladet zu einer evangelistischen Predigt, dann sorgt dafür, dass die Gebete hinter jemand anders macht, okay? Und einmal pro Jahr fahre ich auf eine Konfirmandenfreizeit mit und da bekehren sich auch regelmäßig ganz viele Leute und das ist dann so meine Jahresquote, ne? Da kann der Herr mich in dem Jahr fragt immer, Ferry, was denn? Ja, da am Januar in Lütterten, da haben sich wieder 30 Leute bekehrt. Ah, yes. Aber irgendwie, das kannst du eigentlich nicht sein, oder? Warum ist das so? Ist uns Jesus peinlich? Sind wir nicht überzeugt von unserem Angebot? Kaufmännischen sagt man, du kannst nichts verkaufen, wovon du nicht überzeugt bist. Du kannst nichts anpreisen, wovon du nicht überzeugt bist. Sind wir von dem Angebot der frohen Botschaft nicht überzeugt? Haben wir nicht doch vielleicht das Beste zu bieten? Oder auch nicht? Wenn du diese Gedanken irgendwie was bei dir anstoßen, dann helfen dir vielleicht die Ideen, die ich dazu habe. Es gibt so ein paar Dinge, die man machen kann. Das hilft, wenn es dir auch so geht. Das erste ist, begreife ihre Lage. Verstehe, wie es den Menschen geht. Verstehe, lass es dir auf der Zunge zergehen, ins Herz reinrutschen, ins Hirn. Irgendwie begreife, dass es ohne Jesus keine Hoffnung gibt. Jetzt hier nicht. Das Leben ist hohl, egal was man tut, egal was man sich reinfrisst, egal wie viel Besitz man anhäuft, egal wie schön groß das Haus ist und so mein Haus, mein Schiff, mein weiß ich nicht was, meine Lehre. Nichts. Es ist hohl. Und so geht's in Ewigkeit weiter. Die Leute sind verloren, die sind tot. Das ist irgendwie... Wir waren mal auf einem Jazzfestival in Moers. Das war auch so eine, es war keine christliche Veranstaltung, es war ein Jazzfestival und da haben die Jesus Freaks irgendwie NRW immer so ein Zelt gemacht und Gottesdienste gefeiert und es war echt cool. Der Basti muss schon grinsen da hinten. Ja. Und da sind wir dann abends rumgegangen, also da zelteten in diesem Stadtpark von Moers tausende von Menschen und konsumierten eigentlich gigantisch viel Drogen. Also eigentlich, man wusste, am hintersten Ende von dem Stadtpark ist ein WDR-Zelt und da fand ein wirklich gutes Musikfestival statt, das Jazzfestival. Aber es interessierte keinen. Die Leute wussten zum Teil noch nicht mal, worum das Jazzfestival heißt. Sie sind nur regelmäßig einmal pro Jahr in diesen Stadtpark gepilgert, um da einige Tage hintereinander exzessiv Drogen zu konsumieren. Richtig krass. Und keiner von denen hörte Jazz. Und wir waren dann halt da und ich bin zu zweit abends rumgegangen und wir wollten für Leute beten. Und da waren halt diese Zelte und die Lagerfeuer und die ganzen Drogen kaputten. Und wir haben gebetet, Herr, zeig uns das Ganze mit deiner Sicht, mit deinen Augen. Und dann sind wir rumgegangen und das war wirklich so, wie man sich so ein Schlachtfeld vorstellt, wenn die Schlacht um ist. Und überall liegen Verwundete und Tote und es brennen noch irgendwelche Haufen und man geht vielleicht noch rum und guckt, wen man noch retten kann und wen man den Gnadenschuss geben muss. Und es war so schrecklich, es hat einem so weh getan, dass wir so nach einer halben Stunde abgebrochen haben und gesagt haben, wir ertragen es nicht, es ist zu übel. Und seitdem überlege ich mir in solchen Situationen sehr gut, ob ich darum bete, dass der Herr mir seine Sicht der Dinge zeigt, weil ich es nicht, damals nicht ertragen konnte. Das hat echt weh getan. Und ich glaube, der Blick auf die Menschen, die Jesus nicht haben, muss wieder anfangen, weh zu tun. Wir müssen wieder Mitleid bekommen. Und wenn es fehlt, dann sollten wir darum beten. Ich will keinen Druck machen, aber ich finde, Mitleid kann einem so viel Druck machen, dass man es schafft, aus dem Sessel aufzustehen. Das ist die erste Sache. Begreife ihre Lage. Das zweite ist, mach dir den Wert des Evangeliums bewusst. Was hast du da? Es ist der größte Schatz. Es ist die wichtigste Nachricht, die ein Mensch jemals in seinem Leben erfahren wird. Nichts ist wichtiger, als das zu hören, dass Gott ihn liebt und dass Jesus für seine Sünden am Kreuz gestorben ist. Nichts ist wichtiger. Paulus hat mal gesagt, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jeden, der glaubt, Rettung bringt. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt, schreibt Luther dazu. Es ist eine Kraft Gottes. Es ist der Hammer. Also mach dir diesen Wert bewusst, du hast die beste Botschaft überhaupt. Und das dritte ist, erkenne deine Position in diesem Spiel. Begreife, was deine Aufgabe ist, wie reich du bist. Epheser 1, Vers 8, schon wieder der Paulus. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr kennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Er erleuchte eure Augen, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid. Das ist die Herrlichkeit seines Erben für die Heiligen. Es ist unglaublich, es ist der Hammer. Und ihr dürft das weitergeben. Ihr habt das selbst geschmeckt, ihr habt das selbst erkannt. Irgendwann ist Jesus in euer Leben gekommen und da merkt man, hey, irgendwas ist anders seitdem. Es ist der Hammer. Und das darfst du weitergeben. Und wenn dir das verloren geht, irgendwie durch den Alltag, dann bete darum, dass du neue Offenbarung bekommst, wie herrlich das ist, was Gott dir geschenkt hat. Und damit darfst du Menschen beschenken. Und ich glaube, das hilft. Wie kann denn das praktisch aussehen, Menschen damit beschenken? Und am besten so, dass es nicht ganz so peinlich ist. Also du musst nicht jeden Samstag in der Fußgängerzone stehen, das ist vielleicht nicht zwingend. Du musst auch nicht zwingend jedem Menschen, egal wen du triffst, egal wo, unbedingt sofort von Jesus erzählen. Es gibt Situationen, da ist das vielleicht sogar pietätlos, wenn man im falschen Moment einfach sagt, entschuldigen Sie, kennen Sie ja nicht schon Jesus? Das kommt nicht immer gut. Wie können wir das machen? Ich glaube, dieses jedem Menschen in der ganzen Welt, alle Leute denken immer so, ja, dann muss ich jetzt nach Namibia, nach Uganda, an den Titicacasee irgendwie. Nein, das ist natürlich auch Missionsfeld, aber wie wäre es denn erstmal, wenn wir unser ganzes Umfeld uns zum Ziel nehmen? Den Menschen, denen wir begegnen. Und das kann ich nicht irgendwie mit Worten machen, sonst hätte ich irgendwann eine ausgefranste Zunge. Also predigt das Evangelium jedem Menschen in eurem Umfeld am besten, also wenn es nötig ist, auch mit Worten. Aber als allererstes mal ohne Worte. Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Storch hat das immer gesagt, zitiert dieses predigt das Evangelium, wenn nötig mit Worten. Aber ich weiß gar nicht, wer das eigentlich gesagt hat. Wer? Ach, der Franzl. Ja, ein Heiliger, Franz von Assisi, okay. Ich glaube, was viel mehr zählt als Worte ist, wenn die Leute das Evangelium erleben, wenn sie die frohe Botschaft in dir erleben, wenn sie diese todüberwindende Freude in dir erleben, Freude, die von innen kommt, Freude, die mir jeder glaubt, so dieses. Nehmt Leute mit, lebt die frohe Botschaft, genießt dein Leben mit Jesus, freu dich. Mach es dir bewusst, freu dich an Gott, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und lass Leute diese Freude voll mitbekommen. Sei transparent. Und dann werden Leute sagen, hey, was ist denn mit dir los? Ja, ich kenne Jesus. Also, ey, es sprudelt raus, ich kann nicht anders. Und das ist ein ganz einfacher Weg. Genieße dein Leben mit Jesus und nimm dabei Leute mit. Leute lehren ist nicht einfach nur oben stehen und eine Predigt halten, sondern Leute lehren ist, gemeinsam einen Weg gehen und über die Offenbarung Gottes gemeinsam diskutieren und gemeinsam wachsen. Das ist miteinander leben und das ist lehren. Und lass das Evangelium selber sprechen. Die Leute werden den Unterschied merken. Vertrau da drauf. Die frohe Botschaft hat Kraft. Und wenn Jesus bei dir ist, dann werden das andere Menschen mitbekommen und dann kann er sich selber vorstellen. Also lebe das Evangelium. Jetzt hatten wir das Ziel, wir haben den Auftrag und jetzt kommt die Verheißung. Und das ist etwas, was mich unglaublich motiviert. Ich lese es wieder mit meinen Worten. Sei gewiss. Ich sitze zur Rechten des allmächtigen Gottes und ich habe alle Vollmacht im Himmel und auf Erden. Und sei gewiss, ich bin immer bei euch. Immer und überall. Und auf dieser Basis ist es ein Versprechen. Wer glaubt, wird errettet. Ich versichere euch, die Zeichen aber, die folgen denen, die da glauben, also den Gläubigen. Alle, nicht nur irgendwelchen einzelnen Leuten, sondern das sind die Zeichen, die denen folgen. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlange mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Da nimmt er Beispiele eines übernatürlichen Lebens. Und die meisten enden hier an dem Punkt, aber ich finde den Satz, den Markus danach schreibt, so unglaublich kraftvoll. Es ist wie ein Beweis. Markus schreibt, dass die Jünger losgehen und den Befehl ausführen und dann der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden, gerade genannten Zeichen. Es ist wie so ein Beleg, dass dieser Befehl funktioniert und dass seine Verheißung erfüllt wird. Und es ist wie ein prophetisches Zeugnis, wenn den Jüngern das passiert, einfachen Menschen, ohne theologische Ausbildung, Fischer, Leute, die irgendwie Handwerker, weiß ich nicht was, keine Evangelisten vielleicht, keine Ahnung, Leute, die teilweise noch nicht mal von sich aus noch nicht mal so richtig gut reden konnten. Bei denen passiert das, also ist das auch bei dir möglich, also ist das auch bei uns möglich. Das ist wie so ein Versprechen. Und Wolfgang hatte mir, als wir über das Markus-Evangelium in den letzten Wochen gesprochen haben, gesagt, immer, denk dran, der Storch, die Sachen von seinem Blog, die sind immer noch aktiv. Guck da mal nach. Storch hat ja sehr, sehr viel zum Markus-Evangelium gepredigt. Und dann habe ich mir diese Bibelstelle des Missionsbefehls in Storchs Blog mal durchgelesen. Und das hat mich also total, das hat voll reingehauen. Weil ich glaube, dass das der Block oder die Kommentarzeile danach war, die so kurz vor der Lakeland-Geschichte war. So, und wo wir halt auch diese übernatürlichen Abende begonnen haben und wo wir über viele Dinge nachgedacht haben. Und da sieht man so, hey, was war denn da? Hast du davon schon gehört? Und so. Und er schreibt da Folgendes, und ich würde das gerne mal vorlesen. Also nicht den ganzen Blog-Eintrag, aber diesen Teil. Storch schrieb damals, Gott hat sich nicht geändert. Wenn die Gemeinden heute in Deutschland umso vieles kraftloser sind als damals in den ersten Zeiten des Christentums, liegt es nicht an ihm, sondern an uns. Jeder, der Christ ist, sollte den Missionsbefehl ausführen und dafür beten, dass in seinem Dienst übernatürliche Dinge geschehen. Es ist unser Ausweis dafür, dass Gott wirklich mit uns ist. Und ich fand es total spannend, dass das zu einem Zeitpunkt war, wo wir angefangen haben, uns auch als Gemeinde nach übernatürlichen Dingen auszustrecken und wir viel erlebt haben. Und ich glaube, dass wir sollten da wieder auch mehr Mut haben und mehr drum beten. Und auch da gehorsam sein und darauf vertrauen, dass Gott sich mit seinen Zeichen und Wundern und seiner Kraft zu unseren Worten stellen wird. Also betet bitte, dass Übernatürliches geschieht und lebt den Missionsbefehl, lebt die frohe Botschaft. Und dann lasst Jesus sich selbst vorstellen. Du musst ihn nicht verkaufen. Da habe ich gerade irgendwas ganz böse gesagt, so irgendwie, wir müssten etwas verkaufen. Nein, wir können nur eins machen. Wir können ein angenehmes Umfeld schaffen in unseren Beziehungen, in unserer Freundschaft, auf der Arbeit, in unserer Gemeinde, wo Menschen sich so wohlfühlen, dass sie sich auf Jesus einlassen können, wenn er ihm begegnet. Wir schaffen nur das Umfeld dafür, dass er mit seiner Kraft kommt und bei den Leuten anklopft. Also, der Missionsbefehl ist ein primärer Auftrag. Direkt nach, folge mir nach. Gott hat ein Ziel damit, es gibt einen Auftrag und es gibt klare Verheißungen. Und ich möchte euch Mut machen, lasst uns wieder einen neuen Blick dafür bekommen, denn es ist wirklich was Herrliches. Es ist nichts, wovor man sich schämen muss. Es ist was Tolles, Menschen mit reinzunehmen in die Herrlichkeit Gottes. Und lasst uns das Evangelium leben. Amen. Ich bete noch und die Musiker können gerne schon nach vorn kommen. Lieber Jesus, danke, dass du am Kreuz für jeden Menschen schon alles getan hast, was getan werden muss. Danke, dass wir das nur annehmen müssen. Dass das die frohe Botschaft so freudenstrahlend ist und so einfach ist und so herrlich ist. Und ich bitte dich, Herr, hilf uns wirklich deiner Berufung würdig zu leben. Hilf uns, lass uns erkennen, wie herrlich dein Tod für uns und unsere Errettung und deine Botschaft und das alles ist. Wie herrlich Kind Gottes sein ist. Und ich bete, Herr, dass du uns Mut schenkst, voranzugehen und das Evangelium transparent zu leben. Ich bete gegen Angst, gegen Menschenfurcht, gegen dieses, was werden Leute denken. Schenkt uns eine Gewissheit, wie wertvoll dein Leben mit dir ist. Und bitte vergib uns da, wo wir nicht mutig waren und wo wir gute Chancen haben verstreichen lassen. Und ich danke dir, Jesus, dass du dafür auch gestorben bist, dass das uns nicht angerechnet wird, sondern dass wir einfach wieder neu starten können, auch in dem Bereich. Und Herr, da wo das jetzt Druck gemacht haben sollte, den du nicht möchtest, dann nimm den Druck und löse diese Worte so auf, dass sie erbauend sind und nicht knechtend. In Jesu Namen. Amen.